Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Die Gewerkschaften verlangen fürs kommende Jahr 2-3% höhere Löhne für alle und in allen Branchen. Der Chef des Zürcher Migrationsamts räumt seinen Posten. Er macht Platz für einen Neuanfang in der schwer kritisierten Behörde. Pakistan ist in der Flutkatastrophe auf jede mögliche Hilfe angewiesen, auch vom Internationalen Währungsfonds, der Schulden des Landes stunden könnte. Johann Schneider-Ammann und Karin Keller-Sutter. Bei der FDP zeichnet sich für die Bundesratswahl ein erfolgversprechendes Kandidatenmuster ab. Und um 13 Uhr das Tagesgespräch mit Meli Karl. Die Schwingerlegende aus Winterthur über Entwicklungen beim Schwingsport im und neben dem Sägemehl, von seinen Festsiegen in den 60ern bis zum Eidgenössischen in Frauenfeld, das heute beginnt. Am Mikrofon Schmidt Daniel und Lüscher Christian.
Angestellte in der Schweiz sollen nächstes Jahr 2-3% mehr verdienen. Das fordert der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB im Hinblick auf die Lohnverhandlungen im Herbst. Die Gewerkschaften begründen ihre Forderungen mit der Teuerung, den guten Zahlen der Unternehmen sowie den gestiegenen Krankenkassenprämien. Monatlich sei in vielen Branchen eine Erhöhung des Lohnes um 150 Franken nötig. Nach Ansicht des SGB sollen alle und nicht nur Einzelne von einer Lohnerhöhung profitieren. Der Chef des Zürcher Migrationsamtes, Adrian Baumann, reagiert auf die Vorwürfe gegen sein Amt und wechselt ins Straßenverkehrsamt. Damit wolle Baumann eine Neuausrichtung beim Migrationsamt ermöglichen, schreibt die Zürcher Sicherheitsdirektion. Verschiedene Mitarbeiter hatten Vorwürfe gegen die Vorgesetzten erhoben, es würden zu lange Pausen gemacht und pornografische Bilder verschickt. Laut einem externen Gutachten sind die schwersten Vorwürfe gegen das Amt nicht gerechtfertigt, wie heute bekannt wurde. Mängel seien aber festgestellt worden. Pakistan bittet wegen der Flutkatastrophe nun auch den Internationalen Währungsfonds um Unterstützung. Dabei gehe es um eine Lockerung der Auflagen für laufende Kredite, berichtet die Financial Times unter Berufung auf pakistanische Regierungsstellen. Pakistan hatte 2008 vom IWF Kredite in der Höhe von 10 Milliarden Dollar bekommen. Es ist nun nicht in der Lage, die Bedingungen dafür einzuhalten. Pakistan hat im Übrigen auch ein Hilfsangebot des Nachbarn Indien angenommen. Die Beziehungen der beiden Länder sind seit Jahrzehnten angespannt. Nach Angaben der UNO benötigen in Pakistan rund 8 Millionen Menschen dringend Hilfe. Thailand will den mutmaßlichen russischen Waffenhändler Viktor Butt an die USA ausliefern. Das hat ein Berufungsgericht in Bangkok entschieden, als letzte Instanz. Innerhalb von 3 Monaten muss der 43-Jährige nun ausgeliefert werden. Russland hat das Urteil als ungerecht kritisiert. Es sei auf politischen Druck gefällt worden. Moskau versucht, einen Prozess gegen Butt in den USA zu verhindern. Viktor Butt wird vorgeworfen, er habe auch mit russischen Geheimdiensten Geschäfte gemacht. Und er soll die kolumbianischen FARC-Rebellen, die Taliban in Afghanistan und das Terrornetz Al-Qaida mit Waffen beliefert haben. Ihm droht in den USA eine lange Haftstrafe. In Moskau hat starker Regen für die langersehnte Abkühlung gesorgt und eine rund 2-monatige Hitzewelle beendet. Die Temperatur fiel in den letzten 2 Tagen von über 30 auf noch gut 10 Grad. Und auch die Zahl der Wald- und Torfbrände ging deutlich zurück. Wegen der Hitze und der damit verbundenen Dürre wurde in Russland 1/3 der Weizenernte vernichtet. Die Zürcher Kantonalbank ZKB hat im ersten Halbjahr 370 Millionen Franken Gewinn gemacht. Das sind 11% weniger als im ersten Halbjahr des letzten Jahres. Vor allem die tieferen Zinsen drückten auf das Ergebnis, aber auch, dass weniger mit Obligationen gehandelt wurde. Der Bank flossen in den ersten 6 Monaten über 5 Milliarden Franken an neuen Kundengeldern zu. Auch das ist im Vergleich zur Vorjahresperiode etwas weniger. Der Gewinn des Schweizer Energiekonzerns Alpiq hat im ersten Halbjahr unter sinkenden Strompreisen gelitten. Zugleich nahm die Nachfrage in Italien ab. Alpiq verzeichnet mit 290 Millionen Franken 10% weniger Gewinn. Der Umsatz ging leicht zurück auf 7 Milliarden Franken. Alpiq ist für ein Drittel der Schweizer Stromversorgung verantwortlich. Beim Sonntagsblick kommt es zu einem Wechsel in der Chefredaktion. Carsten Witzmann löst auf Ende August Hannes Britschki als Chefredaktor ab. Der 49-jährige Deutsche war seit Februar 2010 stellvertretender Chefredaktor des Blick. Zuvor war Witzmann in derselben Position bei der Deutschen Bild-Zeitung. Sein Vorgänger Hannes Britschki wird Publizist für Ringier Schweiz und soll in Zukunft vor allem aus dem Bundeshaus berichten. Britschki leitete die Sonntagsblick-Redaktion seit September 2008.
Sozialdemokraten und Freisinnige sind daran, wählbare, das heißt geeignete und genehme Nachfolgekandidaten für die frei werdenden Bundesratssitze auszusieben und zu lancieren. Bei der FDP zeichnet sich dabei eine Strategie ab, die schon beim letzten Mal erfolgreich war. Und weitere Stichworte: Lohnforderung. Für die Gewerkschaften sind 2-3% mehr angebracht und möglich. Rücktritt. Der Chef des schwer kritisierten Zürcher Migrationsamts macht Platz für einen Neuanfang. Pakistan. Die Hochwasserkatastrophe macht auch andere Krisenherde im Land sichtbar. Und Schwingen. In Frauenfeld beginnt heute das Eidgenössische. Und in Winterthur pflegt Karl Mehli sein Schwingermuseum. Dieser Karl Mehli, der Gewinner von 120 Kränzen und 30 Stück Rindvieh. Das Tagesgespräch zu Besuch bei Karl Mehli im 1. und 4. um 1. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.182 Punkten, minus 1,6%. Der Euro wird zu einem Franken 31,56 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,353. Das Wetter. Heute scheint trotz Wolken überwiegend die Sonne. Im Jura, in den Bergen und im Süden entladen sich lokal Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen erreichen rund 27 Grad. Morgen Samstag liegt im Mittelland zunächst stellenweise Nebel, sonst scheint am Wochenende überall meist die Sonne. Es wird heiß mit rund 30 Grad am Nachmittag. Am Sonntagabend gibt es im Jura lokal Gewitter. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr, 2 Kilometer Rückreisestau in der Südschweiz auf der A2 Richtung Norden zwischen der Raststätte Stalvedro und dem Gotthardtunnel, sowie stockender Verkehr Richtung Italien zwischen Medi de Bisone und dem San Nicolao-Tunnel.
FDP-Chef Fulvio Pelli dürfte sich zufrieden die Hände reiben. Mit der St. Galler Regierungsrätin Karin Keller-Sutter und dem Berner Industriellen Johann Schneider-Ammann können die FDP-Liberalen unter vier Interessenten zwei Top-Kandidaten vorweisen, die auch in ein Schema passen, mit dem der FDP-Präsident auch schon erfolgreich Bundesratswahlen bestritt. Mehr zu den Erfolgschancen bei dieser Wahl von Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Fulvio Pelli wurde in der Vergangenheit öfters als schwacher Parteipräsident kritisiert, doch schon die Nachfolge von Pascal Couchepin hat er erfolgreich gemanagt. Der grüne Parteipräsident Ueli Leuenberger, der mit seiner Partei den FDP-Sitz angreifen möchte, sagt anerkennend, nun, dass sich Karin Keller-Sutter und Johann Schneider-Ammann zeigen.
Natürlich, ein bekanntes Duo zu präsentieren, ist im Prinzip ein geschickter Schachzug eines Parteipräsidenten.
Dass Pelli seine Hände maßgebend im Spiel hatte, war zu beobachten. Die Kandidaten berufen sich denn auch explizit auf den Kontakt mit dem Parteipräsidenten. Der ehemalige FDP-Chef Franz Steinecker relativiert da aber ein bisschen.
Also meine Erfahrung ist, dass selbstverständlich die Parteileitung Einfluss nehmen kann, dass aber Strategien relativ schwierig zu realisieren sind, und ich gehe davon aus, dass es eine Kombination ist. In der Regel sind es Konstellationen, die die Strategie bestimmen und weniger die Wünsche der Parteileitung.
Diese Kombination scheint diesmal aber erneut aufzugehen. Es gibt zwar noch andere Kandidaten, wie Ruedinosa beispielsweise, doch mit Keller-Sutter und Schneider-Ammann hätte man wieder, wie schon bei der letzten Ersatzwahl, zwei FDP-Kandidaten, die entweder links oder eher rechts befriedigen könnten, wobei keine der Kandidaturen völlig polarisieren würde. Auch in der CVP-Fraktion, in der man sich eine eigene Kampfkandidatur noch überlegt, weiß man um die Schlagkraft des Duos Keller-Suter und Schneider-Ammann. Die grünliberale Verena Diener sagt:
Eine ausgezeichnete Auswahl. Es ist eine Auswahl, eine Frau, ein Mann. Auch die Regionen sind unterschiedlich vertreten und es sind ganz unterschiedliche Menschen, auch in ihrer politischen Stoßrichtung. Ich glaube, die FDP hat sich sehr gut positioniert für diese Wahlen und es würde mich erstaunen, wenn sie nicht zum Ziel kämen.
Bei den beiden Top-Kandidaten gilt Keller-Suter gemeinhin als Liebling der politischen Rechten, dies wegen ihres konsequenten Vollzugs des Asyl- und Ausländerrechts. Weil sie in diesem Bereich aber nicht ideologisch agiert, lehnt auch die Linke Karin Keller-Suter nicht durchwegs ab. SP-Nationalrat Andi Tschümperlin verweist aber auf die größere Bekanntheit von Johann Schneider-Ammann hier in Bundesbern.
Die Zusammenarbeit mit ihm war immer sehr konstruktiv und die Zusammenarbeit mit Frau Keller-Suter haben wir in dem Sinn nicht gross erlebt hier in Bern. Ich glaube, von dem her hat Herr Schneider-Ammann einen Vorteil.
Bei der SVP heißt es zwar, man werde eine FDP-Kandidatur nur dann unterstützen, wenn die Freisinnigen zuvor eine SVP-Kampfkandidatur gegen die SP unterstützten. Rein rechnerisch aber sind die FDP-Liberalen nicht von der SVP abhängig. Auch SVP-Stratege Christoph Mörgli weiß darum um die guten Wahlchancen, vor allem von FDP-Kandidat Johann Schneider-Ammann.
Dann wird er halt gewählt, dann trägt die FDP für ihn die Verantwortung. Wir wollen sicher niemanden, der will dafür eine Partei sich hineindrängt. Es ist wichtig, dass die Parteien hinter ihren Kandidaten stehen können.
Wird der FDP die Ersatzwahl gelingen, was sich heute wenigstens abzeichnet, dann wird die FDP versuchen, die erfolgreiche Bundesratskandidatur für die Parlamentswahlen zu nutzen. Sacken die FDP-Liberalen aber ab, macht die grünliberale Verena Diener von der CVP-Fraktion klar:
Nach den Gesamterneuerungswahlen Herbst 2011 werden die Karten neu gemischt und wer sich heute wählen lässt, der muss einfach wissen, wenn seine Partei einen Wahleinbruch erleidet, muss er mit einer Abwahl rechnen. Das ist ein hohes Risiko.
Zwei bis drei Prozent mehr Lohn im nächsten Jahr. Das fordert der Schweizerische Gewerkschaftsbund für seine Mitglieder. Die Teuerung, gute Wirtschaftszahlen und die steigenden Krankenkassenprämien. Diese Argumente wollen die Gewerkschaften den Arbeitgebern bei den Verhandlungen im Herbst präsentieren. Wirtschaftsredaktor Charles Lieber.
Rund 60 Franken mehr pro Monat nach Abzug der Teuerung bei einem Einkommen von knapp 4.000 Franken. So würde sich die Forderung der Gewerkschaften, werden sie denn erfüllt, für eine Kassiererin bei Migros oder Coop konkret auszahlen. Eine Kampfansage an die Adresse der Arbeitgeber sieht anders aus. Das räumt auch der Chefökonom des Schweizer Gewerkschaftsbundes, Daniel Lampard, ein.
Das ist klar, wir hätten gerne mehr. Das sind die Forderungen, die im Moment wahrscheinlich realistisch sind. Aber wir werden den ganzen Aufschwung natürlich intensiv jetzt die Lohnverhandlungen begleiten. Mehr Lohn verlangen, dass die Lohnschere sich schließen wird.
KV Schweiz, der Branchenverband der Angestellten im kaufmännischen Bereich, tritt offensiver auf. Plus 4% real mehr Lohn im nächsten Jahr müssten es schon sein. Der Gewerkschaftsbund ist zurückhaltender, selbst bei den Forderungen für die Bankangestellten. Angesichts der Millionenboni für die Chefs hätte es niemanden erstaunt, wenn die Gewerkschaften streitfreudiger auftreten würden. Daniel Lampard bestreitet, dass der Gewerkschaftsbund bei den Lohnforderungen zu zahm geworden sei.
Wir sind nicht zu zahm, wir verlangen das, was im Moment angemessen ist. Aber es ist klar, der letzte Aufschwung war für die tiefen und mittleren Einkommen ein sehr schlechter Aufschwung. Profitiert haben die hohen und höchsten Einkommen. Das darf sich auf keinen Fall wiederholen. Darum braucht es von Beginn des Aufschwungs substanzielle Lohnerhöhungen.
Substanziell, das sind eben diese 2 bis 3% mehr Lohn im nächsten Jahr. Vor 3 Wochen hat Travail Suisse das Gleiche gefordert. Bei den Lohnforderungen können beide Gewerkschaftsverbände also mit einer Stimme gegenüber den Arbeitgebern auftreten. Und in einem weiteren Punkt stimmen die Gewerkschaften überein. Generell mehr Lohn für alle soll es geben. Das ist eine Absage an Lohnerhöhungen nur auf individueller Basis, wie sie der Arbeitgeberverband fordert. Immerhin da können sich die Gewerkschaften in den anstehenden Verhandlungen kämpferisch geben.
Zürcher Amt für Migration rumort das schon lange. Die Vorwürfe sind heftig, Willkür, Inkompetenz, Arroganz, zu lange Pausen oder stundenlanges Surfen im Netz. Nun zeigt ein Bericht, ein Teil dieser Vorwürfe trifft zu und der Chef räumt seinen Posten. Aus Zürich Klaus Ammann.
Der Zürcher Regierungsrat und Sicherheitsdirektor Hans Hollenstein räumt strukturelle Mängel in seinem Migrationsamt ein.
Konkret, dass die Arbeitsabläufe verschlankt werden müssen, dass das Tempo rascher werden muss bei den Durchlaufzeiten. Durch das Gutachten wird das bestätigt.
Gleichzeitig stellt Hans Hollenstein fest, dass auch Vorwürfe gegen einzelne Mitarbeiter nicht unbegründet waren.
Einzelne Vorwürfe, beispielsweise, dass einzelne Mitarbeiter und einzelne Kaderleute der Subalternerstufe auch Pornobilder versandt haben intern, das hat sich leider bestätigt, aber es ist eine sehr kleine Anzahl Mitarbeitende.
Der St. Galler Rechtsanwalt und ehemalige Stadtrat Peter Schorro, der die Untersuchung geführt hat, relativiert die Pornografievorwürfe. Bei maximal 4 Mitarbeitern von rund 150 im Migrationsamt hätten sich solche bestätigt. Und?
Insgesamt muss man sagen, dass im Vergleich zur gesamten kantonalen Verwaltung das Migrationsamt nicht etwa an der Spitze liegt mit Zugriffen auf Pornography-Seiten im Internet.
Schorros Bericht wird nun an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Diese entscheidet dann, ob gegen einzelne Mitarbeiter strafrechtliche Untersuchungen eingeleitet werden sollen. Der Chef des Migrationsamtes, Adrian Baumann, nimmt jedoch per sofort den Hut. Von den Verfehlungen einzelner Mitarbeiter habe der Amtschef nichts gewusst, betont Regierungsrat Hans Hollenstein. Führungsmängel sind jedoch offensichtlich. Hans Hollenstein sagt es so.
Adrian Baumann leitet seit 6 Jahren ein sehr anspruchsvolles Amt in einem äußerst anspruchsvollen Umfeld. Jetzt braucht es nach bereits erfolgten Reorganisationen einen weiteren Organisationsschub. Adrian Baumann stellt sein Amt zur Verfügung und geht zurück in die Sicherheitsdirektion als Stabsjurist.
Im Zusammenhang mit den happigen Vorwürfen ans Migrationsamt war der Zürcher Sicherheitsdirektor Hans Hollenstein selbst unter Druck geraten. Mit dem heute veröffentlichten Bericht will er die Grundlage zur Wiederherstellung des Vertrauens in eine hochsensible Verwaltungsstelle schaffen. Das Amt, das unter anderem Härtefallgesuche abgewiesener Asylsuchender überprüft und Ausschaffungen organisiert, soll, so Hollenstein, zu einem kundenorientierten Dienstleistungsbetrieb werden.
Im September stimmen wir über Sanierungsmaßnahmen für die Arbeitslosenkasse ab. Neben Mehreinnahmen sind auch Sparmaßnahmen geplant. Die zweitgrößte betrifft die staatlichen Beschäftigungsprogramme. Arbeitslose, die daran teilnehmen, sollen nicht mehr länger Arbeitslosengeld beziehen können. Der Grund für diese Änderung: Kantone und Gemeinden sollen Beschäftigungsprogramme missbraucht haben. Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden.
Beispiel Genf. Der Kanton gab Arbeitslosen, die ausgesteuert werden sollten, ein Jahr lang eine Stelle in der Kantonsverwaltung. Sie erhielten so wieder Anrecht auf Arbeitslosengeld. Genf sparte damit Ausgaben für die Sozialhilfe, denn für die Sozialhilfe kommen Kantone und Gemeinden auf. Die Rhone-Stadt sei kein Einzelfall, sagt Serge Gaillard, Chef der Sektion Arbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO.
Wir haben gerade jetzt wieder solche Programme, und zwar nicht in so kleiner Zahl im Kanton Thurgau, gefunden. Es kommt in vielen Städten vor. Gemäß unseren Berechnungen würde die Arbeitslosenversicherung 90 Millionen Franken jährlich einsparen, wenn das nicht mehr gemacht würde.
Mit der Reform der Arbeitslosenversicherung sollen Beschäftigungsprogramme der öffentlichen Hand deshalb zu keinem Anrecht mehr auf neue Taggeldzahlungen führen. Damit spart die Arbeitslosenkasse Geld, das sei aber auch im Interesse der Betroffenen, denn die gängige Praxis helfe ihnen nur kurzfristig, so Gaillard.
Es führt dazu, dass es am Schluss sehr viele Personen gibt, die pendeln zwischen der Sozialhilfe, Beschäftigungsprogrammen und der Arbeitslosenversicherung. Und haben sie das mal 5 Jahre gemacht, finden sie fast nicht mehr zurück in die normale Erwerbswelt.
Der Arbeitgeberverband begrüßt diese Änderung. Direktor Thomas Daum sagt:
Wir sind der Meinung, dass es richtig ist, hier eine Korrektur anzubringen. Es kommt fast einem Missbrauch der Arbeitslosenversicherung gleich, wenn man mit solchen Beschäftigungsprogrammen immer wieder neue Leistungen generiert.
Die Angeschuldigten konnten. Rudi Meier, Sozialdirektor der Stadt Luzern, bestätigt zwar die Praxis, aber...
Das war aus unserer Sicht eigentlich legitim, weil die Kantone und die Städte und Gemeinden natürlich nicht alle Auswirkungen der Sparmaßnahmen der letzten Jahre tragen wollen.
Mit der geplanten Reform würden sie stärker zur Kasse gebeten. Deshalb bekämpft der Städteverband die Arbeitslosenversicherungsreform. Die Kantone argumentieren aber auch mit dem Wohl der Arbeitslosen. Landeten sie in der Sozialhilfe, so hafte ihnen ein Stigma an. Das mache es für sie noch schwieriger, eine Stelle zu finden. Bei der Arbeitslosenversicherung könnten sie außerdem an Weiterbildungsangeboten wie Sprachkursen, Praktika und Motivationssemestern teilnehmen. Diese Möglichkeit sollte weiter bestehen, sagt Rudi Meier.
Sonst müssen ja die Kantone, Städte und Gemeinden ein Parallelangebot aufbauen und das macht nicht in jedem Falle Sinn.
Interessanterweise verhalten sich die Gewerkschaften in dieser Frage anders. Sie haben das Referendum gegen die Reform ergriffen. Sie haben aber nichts dagegen einzuwenden, dass Beschäftigungsprogramme nicht mehr Anrecht auf neue Taggelder geben sollen. Das sagen Gewerkschaftsbund und Travail Suisse übereinstimmend.
So tönt's, wenn Hunderte von Frauen und Männern für die Glückskette Spendenzusagen entgegennehmen. Ans Telefon und an Einzahlungsscheine denken die meisten wohl, wenn sie an Sammelaktionen der Glückskette denken. Doch diesmal, beim Spendenaufruf fürs überflutete Pakistan, geht die Glückskette erstmals auch unkonventionelle, moderne Wege. Inlandredaktor Freddy Gasse.
Am Postomat kann man seine Geldgeschäfte erledigen und seit neuestem auch spenden. Hinter der Rubrik «Weitere Funktionen» findet sich unter anderem das Signet der Glückskette, Knopfdruck, Betrag eingeben und schon wird die Spende verbucht. Zum ersten Mal hat die Glückskette in Zusammenarbeit mit PostFinance das neue Spendeninstrument im Juni getestet und jetzt gleich für die Sammelaktion für Pakistan eingesetzt. Und die neue Spendenform, sie werde genutzt, sagt PostFinance-Sprecher Alex Justi.
Bei den Postomaten von PostFinance sind knapp 1000 Spenden getätigt worden per Knopfdruck in einem Umfang von gut 100.000 Franken.
Zu den bisherigen Spendenformen, am meisten immer noch der Einzahlungsschein, kommen jetzt also auch die 850 Postomaten in der Schweiz für Spenden dazu. Und auch sonst wolle man die neuen Kommunikationsarten verstärkt nutzen, so Postsprecher Justi.
Gleichzeitig mit der Aufschaltung der Spendemöglichkeit am Postomaten hat PostFinance eine Lösung entwickelt, dass man per SMS spenden kann. Man schickt den Betrag, den man spenden will, an die Nummer 363. Vorgängig hat man sich registriert bei PostFinance und da kann man direkt über SMS spenden und es wird direkt im Postkonto belastet.
Glückskette-Sprecher Roland Schannere zeigt sich zufrieden.
Wir haben natürlich vor allem versucht, auch eine jüngere Generation anzusprechen. Und am Sammeltag vom Mittwoch waren es gut 35% der Spenden, die bereits online gekommen sind.
Ein Modell mit Zukunft, sagt auch Odilo Noti als Präsident von Swiss Fundraising, dem Dachverband für die Mittelbeschaffung von Non-Profit-Organisationen. Ob Postomat, Internet oder SMS, die neuen Spendenformen hätten vor allem Vorteile.
Per Internet beispielsweise oder per SMS kann ich sehr schnell reagieren als Organisation. Ich kann das innerhalb von wenigen Stunden leisten. Wenn ich aber einen Papierversand mache, also einen Spendenbrief verschicke, dann kann ich das aus Kostengründen sicher nur per Massenpost B tun. Dann muss ich rechnen, dass das 5 Arbeitstage auf der Post liegen kann, bis das beim Spender oder bei der Spenderin eintrifft. Da geht sehr viel Zeit verloren.
Ganz im Gegensatz zum Postomat, der Spenden innerhalb Sekunden möglich macht.
Freddy Gasse, die Glückskette sammelt weiterhin und wer weiterhin am Postschalter einzahlen will, hier die Kontonummer 10-15.000-6 mit dem Stichwort Überschwemmungen Asien 10-15.000-6. Die Flutkatastrophe beschäftigt in Pakistan alle Und sie verschärft ein anderes Problem im Land, das Problem mit dem Strom. Hunderte von Demonstranten blockierten vorgestern wegen der Stromausfälle die Straßen zwischen Peshawar und Islamabad. Karin Wenger berichtet.
Die Bewohner der umliegenden Ortschaften sind mit Steinen und Stöcken bewehrt. Sie blockieren alle Straßen zwischen Peshawar und Islamabad. Ein Durchkommen ist unmöglich. Er sei hier, um gegen die vielen Stromausfälle zu demonstrieren. Die Bewohner hier erhielten nur viermal am Tag eine Stunde lang Strom, sagt ein aufgebrachter Demonstrant. Demonstrationen wie diese sind in Pakistan genauso an der Tagesordnung wie die Stromausfälle. Denn 80 Millionen Menschen sind ohne Stromversorgung, vor allem auf dem Land. Dass die Atommacht Pakistan überhaupt an chronischen Stromausfällen leidet, erscheint auf den ersten Blick unerklärlich. Tatsächlich trägt die nukleare Energie mit ihren zwei veralteten Reaktoren nur 3% zur Stromversorgung des Landes bei. Strom wird in Pakistan zur Hälfte aus Erdgas und zu einem Drittel aus Wasserkraft erzeugt.
Around 18,000 Megawatts is our capacity, but
circa 18.000 Megawatt Strom könnte Pakistan produzieren. Das würde ausreichen, um das ganze Land mit Elektrizität zu versorgen. 30% der Kapazität werde jedoch nicht genutzt, sagt Zafar Muen Nasser, Leiter des Zentrums für wirtschaftliche Entwicklung der Kaede Assam Universität in Islamabad. Schuld daran seien veraltete Anlagen, ein schlechtes Verteilersystem sowie Inkompetenz und Misswirtschaft der Regierung. Das größte Problem sei jedoch, dass 20% des Stroms illegal abgezapft werde, sagt Nasser.
The major problem is with the people who are involved in distribution.
Für ein kleines Bestechungsgeld richteten Angestellte von Energieversorgungsunternehmen unbewachte Nebenanschlüsse ein. Der Verbraucher bezahle nichts. Doch nicht nur die Normalverbraucher zahlten ihre Stromrechnungen nicht oder zapften illegal Strom ab. Auch die Armee und die Regierungsbehörden beteiligten sich an diesem Diebstahl.
It was the undercapacity utilization due to non-payment of money to the.
Auch sie würden die Stromrechnungen nicht bezahlen und das führe dazu, dass die Stromerzeuger zu wenig Geld hätten, um genügend Öl zu importieren und damit Strom zu produzieren. Deshalb stünden heute die für teures Geld aus dem Ausland importierten Turbinen still. Da jedoch alle und vor allem auch die Regierung am Diebstahl beteiligt seien, unternehme niemand wirkliche Anstrengungen, dies zu stoppen. Durch die Flutkatastrophe hat sich das Stromproblem jetzt noch verschärft.
Most of our electricity producing units are in submerged in water.
Die meisten Elektrizitätswerke befinden sich in Gebieten, die jetzt komplett überflutet seien. Und so könne auch kein Strom mehr erzeugt werden, sagt Nasser. Die Gelder, die ursprünglich für Dämme und andere Entwicklungsprojekte wie Straßen und Schulen veranschlagt worden waren, hat die Regierung wegen der Flut kurzerhand für die Katastrophenhilfe abgezweigt. Das sei jedoch auf lange Sicht gesehen kontraproduktiv. Denn um die Bevölkerung vor Überschwemmungen zu schützen und um längerfristig mehr Strom zu haben, müsse Pakistan dringend in Dämme investieren, sagt Zafar Muen Nasser der Universität in Islamabad. Wie explosiv die Lage jetzt schon ist, zeigt sich auf der Hauptstraße zwischen Peshawar und Islamabad, wo rund 200 Menschen für eine sichere Stromversorgung demonstrieren. Wütend bewerfen die Demonstranten die Fahrzeuge von Regierungsvertretern, die sich trotz der Blockaden einen Weg durch die Menge bahnen. Dann fährt ein Polizeifahrzeug vor. Die Reaktion der Regierungsvertreter ist symptomatisch für einen Staat, in dem die eigenen Interessen über das Allgemeinwohl gestellt werden. Die Polizisten schießen aus wenigen Metern auf die Demonstranten. Sie töten zwei von ihnen. Dann werden sie von den aufgebrachten Demonstranten entwaffnet.
Das war ein Bericht von DRS-Südasien-Korrespondentin Karin Wenger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.